Ab heute gilt in der Europäischen Union der Vertrag von Lissabon. Er soll die Entscheidungsprozesse in der EU effizienter und auch demokratischer machen. Ein jahrelanges Ringen unter den 27 EU-Staaten ist damit zu Ende gegangen. Und es stellt sich die Frage, welche neuen Herausforderungen stehen der EU jetzt bevor? Sarah Seeger ist Mitarbeiterin der Forschungsgruppe Europa am Zentrum für angewandte Politikforschung in München. Ich fragte sie, ist mit dem heutigen Tag in der EU die Baustelle Vertrag von Lissabon geschlossen oder wird da noch weitergearbeitet?
Ja, also es ist zumindest ein sehr, sehr großer Schritt getan. Dieser Reformprozess, der jetzt mittlerweile ja fast 8 Jahre auch schon dauert, hat jetzt hier fast seinen Abschluss gefunden. Jetzt geht es nur noch darum, diesen Vertrag mit Leben zu füllen, die verschiedenen Ämter zu besetzen, die dieser Vertrag neu schafft. Vor allem das Amt des sogenannten europäischen Außenministers oder der Außenministerin, die ja nicht so heißt. Also all diese Neuerungen, die der Vertrag mit sich bringt, müssen jetzt umgesetzt werden. Aber der größte Schritt ist jetzt heute mit dem Inkrafttreten tatsächlich getan. Und ich denke mal, dass es jetzt auch in den nächsten Jahren auf mittelfristige Sicht erstmal keinen neuen Reformvertrag gibt, weil eigentlich jeder froh ist, dass dieser Vertrag jetzt nun in Kraft treten kann.
Da muss also jetzt einiges getan werden noch zur Umsetzung. Was denken Sie, was sind die nächsten großen Herausforderungen, vor denen die EU jetzt steht?
Ja, da muss man vielleicht unterscheiden mit Blick auf die Herausforderungen nach innen innerhalb der EU und die Herausforderungen nach außen. Also nach innen geht es jetzt sicher darum, die EU noch weiter auch zu demokratisieren, die öffentliche Unterstützung für die EU vielleicht auch zu stärken. Man hat gesehen, bei den letzten Europawahlen diesen Juni war die Wahlbeteiligung sehr, sehr gering. Also hier geht es darum, diese Verbindung zwischen der EU und den Bürgern tatsächlich zu stärken. Dann steht demnächst auch die Finanzreform an. Also der gesamte Haushalt der EU wird überprüft. Hier wird geprüft, welche Ausgaben in Zukunft nötig sind, wo gekürzt wird. Beispielsweise bei den Agrarausgaben wird jetzt eben geprüft, ob diese Ausgaben gekürzt werden können. Bei den Herausforderungen nach außen steht jetzt ganz aktuell natürlich die UN-Klimakonferenz an, wo die EU mit einer Stimme sprechen muss. Was ansonsten noch auf die EU zukommt, sind natürlich diverse Erweiterungen. Es laufen ja Beitrittsgespräche mit verschiedenen Ländern, Kroatien und der Türkei. Also hier kommt es darauf an, diesen Erweiterungsprozess zu steuern und eben auch effizient zu steuern.
Sie sagen Erweiterungsschritte, vor allem die Türkei steht ja seit Jahren jetzt in der Warteposition. Hat denn die EU da eine klare Vorstellung, wie es weitergehen soll?
Ja, diese klare Vorstellung fehlt, vor allem mit Blick auf die Türkei. Das ist bei anderen Ländern nicht so der Fall. Das Problem ist, dass die Mitgliedstaaten sich intern nicht einig sind, wie man mit der Türkei umgehen soll. Also es gibt Staaten, die diesen Beitritt befürworten und auch einen schnellen Beitritt befürworten. Es gibt Staaten, die da eher bremsen und das Ganze auf eine ferne Zukunft verschieben möchten. Also wie gesagt, hier fehlt noch ein klares Konzept. Nichtsdestotrotz laufen die Verhandlungen. Es werden auch verschiedene Kapitel eröffnet. Also es gibt Fortschritte. Aber gerade wenn man sich auch Kroatien anschaut, wo ja die Prozesse, der Verhandlungsprozess gleichzeitig eröffnet wurde, dann ist doch der Prozess der Türkei sehr, sehr viel langsamer und wie gesagt mit einem viel unklareren Konzept, als das beispielsweise bei Kroatien der Fall ist.
Anderes Problem, von dem innerhalb der EU immer wieder die Rede ist, es gibt zwei Lager, auf der einen Seite ein reformfreudiges, auf der anderen ein reformfaules. Besteht diese Gefahr weiterhin? Was meinen Sie?
Also diese Tatsache, dass sich die EU oder die Mitgliedstaaten unterschiedlich entwickeln, die ist ja schon längst Realität, wenn man sich beispielsweise den Euro anschaut oder Schengen, wo ja gar nicht alle Mitgliedstaaten mitmachen. Also diese unterschiedliche Entwicklung ist Tatsache, die würde ich aber gar nicht unbedingt als etwas Negatives sehen, solange die Möglichkeit besteht, dass alle Mitgliedstaaten zu einem späteren Zeitpunkt mitmachen können. Also hier bietet sich ja auch die Möglichkeit, dass eine Gruppe von ein paar Mitgliedstaaten vorangehen, bei einem bestimmten Politikfeld etwas ausprobieren und die anderen Mitgliedstaaten danach ziehen können. Der Vertrag von Lissabon enthält beispielsweise auch Instrumente, mit denen diese sogenannte flexible Integration auch besser und effizienter durchgeführt werden kann. Also hier wird die Möglichkeit geschaffen, dass, wie gesagt, Projekte im kleineren Kreis ausprobiert werden, wo dann später die anderen übrigen Mitgliedstaaten nachziehen können. Man hat gesehen, dass es einem sehr schwierig ist, mit 27 Mitgliedstaaten zu einer großen Entscheidung zu kommen. Und wenn hier eben die Möglichkeit eröffnet wird, dass man im Kleinen versucht, gewisse Fortschritte zu erzielen, dann denke ich doch, dass das auch als ein Fortschritt insgesamt angesehen werden kann.